Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Wir alle kennen die Nachrichten. Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, Preisexplosion bei Rohstoffen und Energie und allgemeine Inflationssorgen und schließlich ein stark anziehendes Zinsniveau. Die noch nicht bewältigte Corona-Pandemie gerät dabei fast schon in den Hintergrund. All dies stellt die Unternehmen vor Probleme, die zweifelsohne auch einen Restrukturierungsbedarf auslösen können. Bei diesen anstehenden Restrukturierungen wird künftig ein Thema eine immer wichtigere Rolle spielen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit mit den mittlerweile schon fast berühmten drei Buchstaben ESG oder Englisch ESG. Die Abkürzung steht für E wie Environment, S wie Social und G wie Governance. Das Thema Nachhaltigkeit spielte bislang in der Restrukturierungspraxis eine eher untergeordnete Rolle und eine Nachfrage bzw. Umfrage auf der diesjährigen Handelsblatt-Jahrestagung Restrukturierung unter den Teilnehmern bestätigte dies, zeigte aber auch, dass vor allem seitens der Finanzierer hier künftig mit einer nicht zu unterschätzenden Gewichtung gerechnet werden muss. Dem Vernehmen nach gab es im Markt bereits Krisenunternehmen, die keine neue Finanzierung erhalten haben, da ESG-Kriterien der Finanzierer nicht erfüllt worden sind. Wir möchten gemeinsam mit unseren heutigen Gästen einen Blick auf das Thema ESG werfen und zunächst die Frage klären, woher dieses Thema überhaupt kommt und was es bereits heute für die Unternehmen bedeutet. Vor allem interessiert uns, wie sich krisenbedrohte oder in der Krise befindliche Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen und ob es bereits ein sogenanntes ESG-Rating gibt. Und last but not least stellt sich die Frage, ob sich ein Unternehmen im Rahmen einer außergerichtlichen und damit auch Staruk getragenen Sanierung oder sogar ein Insolvenzverwalter mit diesem Thema künftig beschäftigen muss. Diese und wie immer weitere Fragen wollen wir mit unseren heutigen Gästen, zum einen dem Partner und Co-Leiter der Restrukturierungs- und Transformationspraxis im deutschsprachigen Raum bei der internationalen Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey & Company, Timo Kamp aus Berlin, sowie seinem Münchner McKinsey-Partnerkollegen, dem Leiter der globalen Activist Investor Service Line und Co-Leiter der Sustainability-Praxis, Stefan Kemmer, diskutieren. Timo und Stefan, wir sagen Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Freuen uns sehr auf das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Ja, sehr gerne. Timo, du hast an der Universität Witten-Herdecke Economics and Business Administration studiert und dort auch deinen Master gemacht. Du bist Partner und Co-Leiter des Bereiches Transformation bei McKinsey, arbeitest vom Berliner Büro aus und bist auch im erweiterten Vorstand der TME Deutschland tätig. Seit 15 Jahren berätst du große und mittelständische Unternehmen in Veränderungssituationen und begleitest deine Klienten bei der Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Restrukturierungs- und Transformationsprogramme. Zu diesen Klienten zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Anlagen und Maschinenbau, Chemieindustrie, Konsumgüter und Handel und Rohstoffindustrie.
Ja, und kommen wir damit zur Vorstellung unseres zweiten Gastes, Stefan Kemmer. Stefan, du hast nach deinem Wirtschaftsingenieurstudium 2007 bei PricewaterhouseCoopers in der Restrukturierungsabteilung angefangen und nach 4 Jahren in Deutschland hat es dich dann für fast 7 Jahre zu PwC nach London verschlagen, um dort auf dem internationalen Parkett zu arbeiten. Während deiner Zeit in London warst du unter anderem CFO bei einem Private Equity geführten Unternehmen und hast dort die Restrukturierung verantwortet. Seit 2014 bist du bei McKinsey & Company und seit 2020 als Partner im Münchner Büro. Du leitest bei McKinsey global die Activist Investor Service Line und bist einer der Leiter des erst im Jahr 2021 neu geschaffenen Bereiches Sustainability. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für euch unsere 4 berühmten Fragen vorbereitet, die wir auch diesmal unter euch aufgeteilt haben.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ich bin seit 19 Jahren in der Restrukturierung. Die ersten 11 Jahre habe ich mein Handwerkszeug bei Roland Berger in der Berliner Truppe gelernt. Und seit 2014 jetzt bei McKinsey und Heiko, wie du schon gesagt hast, leite im deutschsprachigen Raum die Practice Restrukturierung und Transformation. Eigentlich habe ich in der Restrukturierung früher begonnen, weil mein erster Arbeitgeber ist in die Insolvenz gegangen. Das war aber vor meiner Beratungszeit.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ja, mich fasziniert vor allem die Verbindung zwischen finanzieller Wertgenerierung und der Nachhaltigkeit. Mein Motto ist dabei Value und Values. Value, der finanzielle Erfolg, der sich durch höheres Wachstum und höhere Profitabilität äußert. Und Values, die Nachhaltigkeit.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ich habe vor einigen Jahren einem mittelständischen Industrieunternehmen gemeinsam mit so einem crossfunktionalen Team geholfen, die Insolvenz abzuwenden, ein Restrukturierungskonzept zu entwickeln, Finanzierung neu aufzustellen und dann mit der gesamten Organisation auch das ganze Programm erfolgreich umzusetzen. Diese Reise war nach 2 Jahren dann vorbei. Das war wie immer in solchen Phasen sehr, sehr intensiv. Was mich wirklich stolz gemacht hat, war, dass am Ende dieser doch sehr intensiven Reise sowohl Mitarbeiter wie auch der CEO auf mich zukamen und sagte: Herr Kamp, am Anfang wollte ich Sie rausschmeißen wegen der ganzen schlechten Nachrichten und jetzt möchte ich einfach nur mich herzlich bedanken. Alles Gute. Darauf war ich stolz.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ja, also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinen beruflichen Entscheidungen. Ich habe einen Job, in dem ich mich mit komplexen und interessanten Themen auseinandersetzen kann und vor allem, wo ich auch anderen Leuten helfen kann. Ja, also wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann ist es natürlich mehr Freizeit zu haben, um meiner sportlichen Passion, dem Skifahren, nachzugehen und mehr Zeit mit meiner Freundin und auch mit meinen Freunden zu verbringen.
Die Wirtschaftswoche hat in einer Ausgabe zum Jahresanfang getitelt Green Power, Managers Albtraum, die Ökolobby setzt die deutsche Wirtschaft zunehmend unter Druck. In Massenverfahren verklagen Verbraucher Autokonzerne wegen Täuschung bei der Abgasreinigung. Auf der Jahreshauptversammlung der Deutschen Bank hat in diesem Jahr die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer das Wort ergriffen und dem Bankhaus Geschäftemacherei mit dem Klimaschutz vorgeworfen. Bei der Deutschen Banktochter DWS haben Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht gemeinsam Durchsuchungen wegen sogenanntem Greenwashings von Anlageprodukten durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft hat dazu mitgeteilt, dass ESG-Faktoren keinerlei Beachtung gefunden haben, obwohl dies in den Verkaufsprospekten ausdrücklich angegeben wurde. Dazu jetzt vielleicht die Frage zu Beginn: Sind ESG-Aktivitäten der verzweifelte Versuch ganzer Industriezweige, dem schnell wachsenden Änderungsdruck in einer breiten Öffentlichkeit standzuhalten, Timo?
Ich würde das nicht als verzweifelten Versuch bezeichnen wollen. Ich glaube, es ist letztendlich eine Reflexion für einen Bewusstseinswandel eines, glaube ich, sehr breit gefächerten Bewusstseinswandels in der gesamten Gesellschaft. Ich glaube, was man schon beobachten kann, ist, dass so in den letzten 24 Monaten, und das zeigt sich auch anhand einiger Beispiele, Heiko, die du da genannt hast, das Thema einfach im Boardroom angekommen ist. Es war, glaube ich, bei vielen Unternehmen ein Stück weit ein Randthema, ich will fast sagen ein Hobby. Und jetzt ist es durch eine Mischung aus Druck von innen, von den Mitarbeitenden, von Kunden, zum Teil auch ja Aktivisten, du hast das Beispiel genannt, wirklich ein ganz wichtiges Element auf der Management-Agenda geworden. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine etwas grundsätzlichere Veränderung, die wir beobachten und auch teilweise begleiten dürfen.
Stefan, was ist aus deiner Sicht eigentlich diese grundsätzliche Änderung? Was ist das Ziel? Was steckt da sozusagen hinter diesen 3 Buchstaben?
Ja, also ESG wird ja oft gleichgesetzt mit klimaschonenden Wirtschaften. Ja. ESG steht aber für mehr. Ja. Und der Heiko hat es am Anfang schon gesagt, E natürlich für die Environment, also die Ressourcenschonung, darunter zählen wir Treibhausgasemissionen zu vermeiden, Abfallentsorgung, Wasser, aber auch die Vermeidung von Umweltrisiken, die auch einen hohen finanziellen Schaden bei Unternehmen anrichten können. Ja. S ist Social. Ja. Da geht es darum, um gesunde Arbeitnehmerbeziehungen, aber auch faire Arbeitsbedingungen zu haben. Und ein Thema, was sehr wichtig ist, ist Diversity and Inclusion. Gerade im Kampf um die Talente müssen Unternehmen hier viel Fortschritt machen, im fairen Umgang mit Leuten, aber auch in der Gleichbehandlung von zum Beispiel Frauen oder von Leuten mit diversem Hintergrund. Ne? Bei G, Governance, ja, da geht es im Endeffekt darum, um die Zusammensetzung des Boards mit diversen Profilen, die aber auch die richtige Kompetenz haben, das Unternehmen zu steuern. Es geht auch um die Incentivierung des Managements, Wobei unter anderem ESG natürlich ein Faktor sein sollte, ja. Und um die Transparenz im Reporting, aber auch die Vermeidung von Korruption und Bestechungsskandalen. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, ja, dann ist ESG für uns mehr als jetzt nur drei Buchstaben. Ja. Bei ESG geht es bei uns schon darum, zu verstehen, wie sich die Value Pools dementsprechend in der Industrie verändern und wie sich Unternehmen darauf ausrichten können, welche Competitive Position, Wettbewerbsposition die Unternehmen von morgen haben, ja, und wie sich natürlich auch die Wettbewerber dementsprechend verändern, ja, und wie ich eventuell meine Value Chain neu gestalten muss und mein Unternehmen neu ausrichten muss. Das geht von der Strategie über Operations, aber auch über die finanziellen Rahmenbedingungen.
Wir haben in der Vorbereitung eine schöne Überschrift gefunden, die da hieß Club of Rome, Urknall der Nachhaltigkeit. Club of Rome ist ja 1968 gegründet worden von verschiedenen Wissenschaftlern, die dann diesen Bericht 1972 herausgebracht haben, 50 Jahre her, Grenzen des Wachstums, wo es dann darum geht, die Ressourcen sind begrenzt, wenn wir so weitermachen, also aus der Sicht 1972, 50 Jahre her, wird nach 100 Jahren die Grenze erreicht sein, dass wir einfach an Ressourcen, Limits stoßen, in denen wir dann nicht mehr weitermachen können. Und heute gibt es so drei Themen, Schwerpunktthemenbereiche, auf denen die arbeiten nach wie vor. Das ist einmal Veränderung Wirtschaftssysteme, Entkopplung Wohlstand, Ressourcenverbrauch und Sicherung Lebensgrundlagen, Arbeitsplätze und Einkommen. Club of Rome, Urknall der Nachhaltigkeit. Würdest du das sozusagen auch so sehen und würdest du vielleicht dieser Bericht, der vor 50 Jahren, 1972 rausgekommen ist, Grenzen des Wachstums, würdest du das sozusagen als Bibel der Nachhaltigkeit, Stichwort, das müsste jeder vorstellen, sozusagen im Regal haben, sehen?
Also vielen Dank für die Frage. Natürlich ist für uns ESG sehr entscheidend, wie ich auch schon gesagt habe, bezüglich neue Märkte, Ressourcenallokation und damit auch die Strategie des Unternehmens. Ja. Für uns ist ESG jetzt im Boardroom angekommen und jedes Management sowie Aufsichtsrat und Steuerung des Unternehmens sollte ESG in Betracht ziehen, wie Unternehmen zukünftig ausgerichtet werden. Dabei geht es meiner Ansicht nach nicht nur um eine Knappheit von Gütern, ja, sondern bei mir geht es auch gerade darum, welche neuen Wachstumsfelder tun sich denn eigentlich auf? Ja? Und wo kann ich denn eventuell reingehen? Wo ist die Profitabilität höher im Bereich Green und die Wachstumschancen größer als im Bereich Brown?
Vielleicht darf ich dazu ergänzen.
Klar, immer rein damit.
Tatsächlich während der Universität viel über dieses Buch und sozusagen die möglichen Auswirkungen diskutiert. Und ich glaube, der Begriff Urknall ist gut. Ich frage mich, ob diese Wirkung dieses Buches in der heutigen Zeit eine ganz andere gewesen wäre, wo sozusagen Kommunikation und sozusagen Power of the Mass durch eben Internet und die entsprechende Verbreitung ganz anders möglich ist. Weil ich glaube, man muss fairerweise sagen, damals war das ein Urknall, der gewissermaßen leise und in gewissen Räumen stattgefunden hat. Wenn wir sagen, Wissenschaft und in der interessierten Öffentlichkeit. Insofern war das nicht der tatsächliche Urknall im Sinne dessen, dass er damals die breite Wirkung erzeugt hat. Aber ich glaube, was schon fair zu sagen ist, dass dem Buch und den sozusagen daraus resultierenden Gesprächskreisen und auch weiteren wissenschaftlichen Artikeln, die daraus und Organisationen, die sich daraus entwickelt haben, ein wirklicher Beitrag zuzuordnen und zu gewähren ist, für die ganze Diskussion, die wir heute viel, viel breiter führen, als das damals eben in den 90ern der Fall war.
Stefan, was bringt es eigentlich Unternehmen, wenn sie sich einer nachhaltigen Unternehmensführung zuwenden? Sag mal Stichworte, mehr Aufwand oder mehr Ertrag?
Also bei uns, wir denken darüber nach, dass es mehr Ertrag und mehr Wachstumschancen bringt. Ja, klar ist es, ESG ist natürlich mehr Aufwand im Thema Reporting und es birgt natürlich auch Risiken, ja, für manche Unternehmen, weil die Geschäfte dementsprechend nicht mehr analog wachsen, sondern halt disruptiert werden. Ja. Wir denken aber generell sehr gerne auf der positiven Seite nach. Ja. Also wie kann ich mein Portfolio verändern? Wie kann ich mich nachhaltig aufstellen? Wie kann ich mich durch meine nachhaltige Aufstellung auch kommerziell verbessern? Wie kann ich in neue Wachstumsmärkte rein? Und da ist bei uns ein großes Thema Green Business Build. Ja, also welche neuen Geschäftsmodelle baue ich denn auf, die mein bisheriges Portfolio komplettieren?
Wir waren ja gemeinsam im Frühjahr auf einer Veranstaltung in Berlin bei der TMA. Stefan, da hattest du anhand von Zahlen, die ihr bei McKinsey erhoben habt, in einem der letzten Reports zu Sustainability ja auch aufgezeigt, dass es schon signifikante und auch messbare Mehrwerte gibt für die Unternehmen. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Punkte zu sagen.
Ja, vielleicht kann ich da nochmal ein Thema anbringen, und zwar, was denn die komplette Dynamik ist und warum sich denn im Endeffekt die Welt dementsprechend verändert. Ne? Also wir sehen ESG und Nachhaltigkeit als eine der größten Reallokationen von Kapital an. Ja? Die Gefahren des Klimawandels werden ja natürlich immer offensichtlicher und dringlicher, und dementsprechend richten sich Investoren, Kunden und Regulierungen immer weiter drauf aus. Ja? Und jetzt ist es so, dass Unternehmen sich bereits verpflichtet haben, Emissionen zu reduzieren. Wenn alle diese Ziele erreicht werden, dann werden damit 90% aller Emissionen reduziert. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, Finanzinstitute, die Kapital von mehr als 30 Billionen Dollar verantworten, haben erklärt, dass sie ihre Vermögenswerte so verwalten, dass die Erwärmung unter 1,5 Grad gehalten werden. Und was resultiert daraus, wenn man sich jetzt anschaut, wie der Kapital umgeschichtet wird? Momentan fließen ungefähr 65% des jährlichen Investitionsvolumens in emissionsintensive Anlagen. In einer Welt, in der wir in 2050 Net Zero erreichen, sind 70% der Kapitalausgaben bis 2050 auf emissionsarme Anlagen zu verrichten. Das heißt, wir gehen von 65% des Volumens auf, an emissionsintensiven Anlagen zu 70% Emissionen in emissionsarmen Anlagen. Und das ist natürlich genau diese Sache, dass sich neue Wertpools, ja, Value Pools ergeben. Und das Volumen geben wir mit ungefähr einem jährlichen Wertpool von 9 bis 12 Billionen im Jahr an. Ja, in 2030 bisher. Ne, da fließen dann so Themen rein wie EV-Charging, die Umstellung des Energiesystems hinsichtlich Wind und Solar, aber auch Wasserstoff und die damit verbundenen Infrastrukturprojekte und Elektrolyseure, die dementsprechend gemacht werden. Aber das betrifft alle Sektoren. Das betrifft auch den Agrarsektor, Gebäude und Abfallwirtschaft. So, und wenn ich genau diese Verschiebung des Marktes jetzt mir zunutze mache und in diese neuen Value Pools, die eben stark wachsen und eine hohe Profitabilität bieten, reingehe, sehen wir, dass Unternehmen bereits heute am Kapitalmarkt belohnt werden. Und zwar mit einem höheren Multiple und auch mit einem stark steigenden höheren TRS, Total Return to Shareholders. Das ist natürlich dadurch bedingt, also wir halten immer noch an den Corporate Finance Fundamentals fest, ja. Und Corporate Finance Fundamentals ist grundsätzlich mal höherer Cashflow. Und dieser höhere Cashflow, der kommt eben aus höherer Profitabilität und höherem Wachstum, dass ich mit grünerer Ausrichtung auf neue Value Pools erreichen kann.
Du hast es ja eben schon gesagt, es gibt sozusagen, also du hast gesagt, Kapitalallokation. Das heißt ja, es gibt einen Markt für grüne Finanzierung. So würde ich es mal umschreiben sozusagen. Das ist ja der Punkt, dass sich dort also jetzt gerade auch auf Investorenseite, die sich jetzt selber auch ESG-Kriterien sozusagen für ihre Investments reinschreiben. Wir hatten ja vorhin eher das Negativbeispiel mit DWS, wo jetzt da Ermittlungen laufen. Aber es gibt natürlich auch andere die sich versuchen, daran zu halten. Die Frage ist ja, was sind eigentlich diese Kriterien und wie misst man die eigentlich? Gibt es einheitliche Standards? Ist man gerade dabei, diese Standards zu finden? Wie ist da so ein bisschen der Stand der Dinge? Wir hatten bei der Diskussion in Berlin ja damals als plakatives Beispiel sicherlich das Thema Atomkraft, was bis vor kurzem ja als, glaube ich, eher nicht so grün galt und jetzt gerade sozusagen den Change schafft, auch in der Diskussion in der EU, wo gehört das jetzt genau hin, weil man sagt, es ist vielleicht doch etwas grüner, als es zunächst aussah. Aber wonach wird das eigentlich bemessen? Gibt es da schon, ich sag mal, einen Fragenkatalog, den ich im Internet runterladen kann, wo drin steht, grün, nicht grün? Wie macht ihr das?
Ja, also grundsätzlich eine gute Antwort und eine schlechte Antwort. Also grundsätzlich, es gibt viele Standards. Ja. Es gibt SASB, es gibt GRI etc. Es gibt Ratingagenturen wie Refinitiv, CDP, Sustainalytics und es gibt Regulierungen, ja, die teilweise auf EU, teilweise auch weltweit schon in Kraft treten. Ja. Die Standards versuchen im Endeffekt eine Guideline zu bieten, Informationen bereitzustellen, nach klar definierten Kriterien. Die Ratings versuchen dann dementsprechend diese Informationen in ein Rating zu verpacken und diese zu bewerten. Die Ratings beachten auch die unterschiedliche Materialität nach den Industrien, weil natürlich in der Pharmaindustrie andere Kriterien herrschen müssen und andere Materialität als jetzt zum Beispiel in der Stahlindustrie. Und dann hat man natürlich noch die Politik und die Regulierungen, die dementsprechend eine grüne Auswertung fördern. Jetzt habe ich das gesagt, dass es eben viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und so ist es auch. Und es gibt halt nicht den einheitlichen Standard leider. Ja? Und dementsprechend sieht man auch, wenn ich das bei den Ratings mal verdeutlichen kann, ist das MSCI, die nehmen zum Beispiel einen großen Wert auf das Thema S. Also 52% des Ratings in ungefähr an S bemessen. Wenn man CDP dagegen nimmt, dann sind es 100% auf dem Thema I und Sustainalytics liegt dementsprechend in der Mitte. So, und wenn man jetzt halt natürlich die Korrelation zwischen diesen Ratings bildet, dann sieht man, dass es eigentlich keine Korrelation gibt oder nur eine sehr geringe Korrelation. Ja? Und das ist genau das Problem, dass wir momentan haben, dass es eben nicht den einheitlichen Standard gibt und nicht den einheitlichen Fragenkatalog. Es gibt Guidelines, die kann man verstehen und ich glaube, wenn man gut ist, dann kommt man wahrscheinlich auch oben in das gute Rating rein, ja, und die schlechten werden wahrscheinlich eher tendenziell schlecht bewertet. Ja. Allerdings ist es nicht ganz klar und nicht ganz transparent, wie diese Bewertung im Endeffekt verfolgt wird.
Guyer Harrington bis Jahresanfang bei KPMG und jetzt Vice President ESG Research bei Schneider Electric in den USA hat einen aktuellen Report des Club of Rome zum World 3 Model mit folgender Aussage beendet. Es hieß da, es geht letztlich um Werte. Die Grenzen des Wachstums zwingen uns zu der Frage, wer wollen wir sein und in welcher Welt wollen wir leben? Timo, wie oft habt ihr diese Frage schon mit Führungskräften diskutiert und insbesondere, wie oft habt ihr diese Frage mit Führungskräften in wirtschaftlichen Krisen diskutiert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die anderen Fragen waren auch gut, aber ich glaube, dass durch ESG der Begriff Nachhaltigkeit in der Restrukturierung auf eine höhere Ebene gehoben wird. Und ich sage richtigerweise, die Nachhaltigkeit, von der wir, glaube ich, vorher alle miteinander in dem Bereich Restrukturierung gesprochen haben, ging immer darum, ist das ein One-Off-Ergebnis oder habe ich das auch die nächsten 2-3 Jahre? Ja? Also im Sinne von Nachhaltigkeit der Ergebnisverbesserung, der Liquiditätsverbesserung und diese Dinge. Was ESG-Unternehmen, ich will nicht sagen zwingt, aber bewegt zu tun, ist in der Restrukturierung auch darüber nachzudenken, ob das, was man tut, richtig ist, aus einer viel größeren Anzahl von Kriterien. Und vielleicht gebe ich mal ein Beispiel, wo sich auch Restrukturierungsmaßnahmen durch diesen erweiterten Horizont auch in seiner Bewertung oder in ihrer Bewertung verändern. Denken wir mal an so ein klassisches Instrument wie Offshoring. Man hat früher über Offshoring vielleicht nachgedacht und gesagt, da vergleiche ich Faktorkosten und überlege mir, kann ich die Services aus dem dann günstigeren Standort genauso bedienen. Aber es war immer eine rein ökonomische, und zwar mit Blick auf die P&L bezogene Betrachtung. Heute stellt man sich vielleicht eher die Frage, unter auch Berücksichtigung von I, von S und von G, ist es irgendwie sozusagen sinnvoll, das zu tun? Kann ich dort, habe ich dort Zugang zu Talenten? Habe ich da auch eine gewisse Kontrolle sozusagen über Arbeitsbedingungen? Ist es das Richtige für sozusagen mein ganzes Spektrum an Kriterien, die jetzt dazukommen? Und damit wird der Kontext der Restrukturierung über die P&L hinaus erweitert und damit für Unternehmen, die Entscheidungen treffen, bestimmte Restrukturierungsmaßnahmen zu konzipieren und zu umzusetzen, wird sicherlich vielseitiger. Und das beschäftigt uns wiederum natürlich auch im Dialog mit, oder wird uns zunehmend, glaube ich, im Dialog mit unseren Klienten in Restrukturierungssituationen beschäftigen. Da bin ich fest von überzeugt.
Ich glaube, zwischenzeitlich haben wir so zwei Ecken der Restrukturierung, wo ich da die Auswirkungen zwischenzeitlich auch spüre. Das ist ja einmal das Thema, was ist mit bestehenden Finanzierungen? Gibt es da möglicherweise auch schon Finanzierungen, die gerade ESG-Kriterien schon bereits berücksichtigen? Und dann ist ja die Frage, wie bekomme ich neue Finanzierungen? Stefan, du hast das angesprochen vorhin schon, jetzt auch nochmal genau die Frage, was biete ich sozusagen den Investoren an? Nicht nur reine Betrachtung meiner Zahlen, sondern auch darüber hinaus halt eben die Betrachtung der ESG-Kriterien, damit ich halt eben dann auch bestenfalls in diesen Pool hineinkomme, wo Investoren sind, die nach ESG-Kriterien investieren. Vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen gerade den ersten Schritt beleuchten, die Frage, haben wir schon Fälle, wo im Prinzip ESG-Kriterien ein Trigger sind für Restrukturierungen und die daran hängenden Finanzierungen?
Ich glaube, vielleicht mache ich mal den ersten Aufschlag und dann Stefan bitte ergänze. Was wir schon sehen in vereinzelten Fällen, ist eigentlich zwei Arten von Einfluss. Der eine ist sozusagen ein kleinerer und der zweite ist ein grundsätzlicherer. Dass es halt sein kann, dass in bestimmten Situationen sozusagen Konformität mit ESG-Kriterien, Erfüllung bestimmter Ratings oder das Ausmaß der Erfüllung Einfluss auf die sozusagen Zinsgestaltung hat von bestimmten Kriterien. Ich glaube, die grundsätzliche Auswirkung, die wir auch, wenn auch bisher nur sehr vereinzelt sehen, dass bestimmte Unternehmen aufgrund ihrer in Anführungsstrichen braunen Geschäftsmodelle gar keine Kredite von bestimmten Häusern bekommen, weil es schlicht nicht in das Portfolio passt des Hauses, weil es natürlich auch in seinem Gesamt-Kreditengagement-Portfolio gewisse Kriterien, gewisse Anteile irgendwo erfüllen muss. Und das triggert nach unserem Eindruck und wird zukünftig auch mehr triggern, sogar vielleicht durchaus strategische oder Portfolioentscheidungen, bis hin zur Aufteilung von Unternehmen in, ich sag mal, einen grünen und einen braunen Teil, was sozusagen dann schon sehr gravierende strukturelle Auswirkungen haben kann, einfach um auch finanzierungsfähig zu sein für dann die jeweiligen Finanziererkreise.
Genau, und das vielleicht auch nochmal vom Kapitalmarkt so ein bisschen zu spiegeln. Wenn man sich anschaut, ein Green Bond zu einem Plain Vanilla Bond, dann ist die Marge der beiden Bonds eigentlich gar nicht so wirklich unterschiedlich. Also wir reden da in der Bandbreite von 5 Bips. Ja. Was allerdings unterschiedlich ist, ist die Oversubscription. Ja. Das heißt, wenn ich einen Green Bond rausbringe, dann ist der teilweise irgendwie 8- bis 10-fach oversubscribed. Das heißt, es ist relativ viel Kapital am Kapitalmarkt da, die dementsprechend da rein investieren wollen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Unternehmen wirklich Probleme haben, Kredite zu bekommen, wenn sie nicht grün sind und wenn sie nicht in eben diese ESG-Konformität fallen. Das liegt an der Green Asset Ratio, die zum Beispiel Bankhäuser erfüllen müssen und die auch gemessen wird. Und dementsprechend scheuen die davon zurück, in eher braunere Unternehmen zu investieren.
Vielleicht so ein bisschen nochmal zum Hintergrund. Man muss ja auch schon sehen, dass es ja nicht nur um die Frage geht, sozusagen des Direktinvestments, wenn wir alle irgendwie vor einer Restrukturierung stehen mit einem Unternehmen und dann uns die Frage stellen, wer möchte jetzt hier direkt investieren, sondern ja heute schon die Investoren bei Banken, auch bei Versicherungen und anderen, sag ich mal, Unternehmen, die Kapital sammeln, verschiedene Fonds auch, dass dort ja schon diese ESG-Kriterien angekommen sind. Du hast es eben gesagt, Stefan, die werden teilweise deutlich überzeichnet, weil einfach auch der Wille der Investoren da ist, sich hier also eher den grünen Investments zuzuwenden als im Prinzip den braunen. Ist das eine Erwartung eurerseits für die Zukunft, dass man sagt, es wird sozusagen einen Markt für grüne Unternehmen geben, Finanzierung deutlich günstiger, und es wird einen Markt für braune Finanzierung geben, wo sich, sage ich mal, andere Kapitalgeber, sag ich mal, auch sich das so ein bisschen spaltet sozusagen, unterwegs sind in diesem Bereich, die sich vielleicht ganz gezielt diese Unternehmen aussuchen. Ich sag mal, jetzt für mich ein Beispiel, Braunkohlekraftwerke. Also bis vor wenigen Wochen, etwas mehr als 100 Tage, waren Braunkohlekraftwerke, glaube ich, braun, nicht nur, weil sie Braunkohlekraftwerke sind, sondern weil sie einfach Ressourcen verbrauchen. Heute sind sie es immer noch, also sie kommen nicht in das Grün rein, aber trotzdem kann ich ja damit Geld verdienen im Moment, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Ja. Das macht es ja wiederum dann möglicherweise für kurzfristige Investoren durchaus interessant.
Absolut. Ja, ich glaube, dass du eine Aufteilung beobachten kannst in tatsächlich sozusagen Finanzierer oder Fonds, die sozusagen entweder oder, ja, oder bestimmte sozusagen zweckgebundene Finanzierung machen. Ich glaube, was wir aber auch sehen werden, das war so mein Kommentar vorhin zur Zins sozusagen Auswirkung, es wird einfach in den Kriterienkatalog aufgenommen, und da geht's, wir reden jetzt viel prominent von Energieunternehmen, aber es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die, für die sich diese grundsätzliche strukturelle Frage braun-grün vielleicht gar nicht stellt, sondern ich sag mal Konsumgüterunternehmen, sozusagen, die ein klassisches Produkt produzieren, was sich gar nicht verändert, wo aber gewisse Inputfaktoren natürlich Energie, grün oder braun sein kann. Und da wird sicherlich die Konformität in der Finanzierung eine größere Rolle spielen, als wir das historisch gesehen haben. Das davon glaube ich, kann man sagen. Es wird wahrscheinlich nicht die absolute Auswirkung haben, kriege ich Finanzierung, ja, nein, sondern eher die Frage, welche Auswirkung hat das vielleicht auf sozusagen Bonität beziehungsweise Preisgestaltung.
Timo, ich würde gerne nochmal den Blick Richtung Dimension des Ganzen lenken wollen. Wir sprechen gerade über die Finanzierer und über den Fokus auf das bestimmte Unternehmen. Wie ist eure Wahrnehmung? Wie tief schauen denn die Finanzierer eigentlich rein? Stichwort Lieferanten, Weiterverarbeiter, also Geschäftspartner des Unternehmens. Wie weit werden denn diese Themen dort mit einbezogen in die Bewertung? Weil das ist ja nicht nur ein rein unternehmensbezogener Blick, sondern der geht ja weiter. Der geht ja weiter in die Geschäftsbeziehungen und zieht vielleicht, ich sag mal, Kandidaten in diese Betrachtung hinein, die möglicherweise noch gar nicht wussten oder vielleicht auch gar nicht wollen, schon hier Bestandteil dieser Agenda zu werden.
Ja, also ich glaube, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, der hat viel mit Transparenz und sozusagen durchgestochener Sicht auf sozusagen Supply Chain in die eine oder andere Richtung zu tun, was nicht immer, also wenn man jetzt mal von großen Events ausgeht, so Arbeitsbedingungen in Bangladesch in der Textilindustrie, Gegenstand von Finanzierungsdiskussionen war bisher. Mein Eindruck ist, und ich gebe da gerne auch noch ein ganz konkretes Beispiel, da ist gerade so eine Findungsphase. Ja, welche Fragen wir stellen, wie tief gehe ich rein, wie viele Informationen habe ich eigentlich, wie viele Informationen bekomme ich und kann teilen. Da ist gerade etwas dabei, sich zu entwickeln, und wie tief das jeweils gehen wird, das, ich würde fast sagen, bleibt ein bisschen abzuwarten. Ich habe eine Beobachtung in einem ganz konkreten Fall, einen Klienten, den wir begleiten in der Restrukturierung und haben sozusagen auf dem Weg verschiedene Versionen oder Aktualisierung eines Gutachtens gemacht. Und diese Reise hat sozusagen drei große Schritte. Schritt 1 oder Version 1 hat ESG überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist so anderthalb Jahre her. Schritt 2 war es ein, zwei Seiten, die wir untergebracht haben, weil wir der Überzeugung waren, es ist wichtig, eine gewisse Perspektive zu teilen. Hat überhaupt keine Rolle gespielt in der Finanzierungsdiskussion, hat nie einer gefragt. Jetzt haben wir Version 3. Es ist ein eigenes Kapitel. Es wird in der Finanzierer-Diskussion oder spielt in der Finanzierungsstruktur eine ganz zentrale Rolle. Und zwar nicht nur, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, aus einer sozusagen Kostenfinanzierungsperspektive, sondern in dem Fall auch aus einer Geschäftsmodellperspektive, weil dieses Unternehmen tatsächlich Chancen hat, sich einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen durch die Art, wie sie produzieren, die Art der Produktgestaltung, die Art der Kommunikation. Und das spielt plötzlich eine Rolle. Und für mich war das ganz spannend zu sehen, dass von sozusagen Station 1 zu jetzt Station 3 dieses Thema ja auch in der Finanzierer-Diskussion angekommen ist und sozusagen the verdict is out, inwieweit das jetzt die Diskussion um Zinsen oder Kredite ja nein oder Höhe ja nein beeinflussen wird. Aber allein die Tatsache, dass diese Diskussion jetzt stattfindet, Fragen gestellt werden, auch in die Richtung Supplier, Kunden, Produktgestaltung und so weiter, zeigt das gesteigerte Interesse auch eben in der unmittelbaren Relevanz jetzt für die Restrukturierung und Refinanzierung.
Das ist ja total interessant, das zu hören. Vielen Dank für das Beispiel, weil das, was wir im Gespräch mit Kollegen, egal ob sie jetzt schon im Vorfeld beraten oder auch in der Insolvenz dann, ist ja oftmals, dass man sagt, da gibt es irgendwie dringendere Probleme, als dass man sich um ESG-Kriterien kümmern muss. Und ist natürlich sofort die Thematik auch, naja, wenn ich das jetzt auch noch mache, also Stichwort Erhöhung der Komplexität, wir brauchen noch mehr Mittel, um überhaupt so eine Restrukturierung durchführen zu können. Ich muss jetzt noch irgendwie meine Supply Chain mir angucken bis nach Asien und was weiß ich nicht alles. Denkt ihr, dass wir zukünftig da gleichwohl Kriterien haben werden, die sozusagen, du hast es eben ja schon gesagt, ein eigenes Kapitel dann in einem Restrukturierungskonzept, in einem Sanierungskonzept mit aufwerfen, wenn wir zukünftig Restrukturierungspläne nach dem Staruk, Insolvenzpläne vorlegen, dass wir da im Prinzip noch ein Kriterium mit einfügen? Wie sieht es eigentlich aus mit ESG-Kriterien? Wie weit ist man da? Es sind ja nicht immer alle bei 100% sozusagen bei Vollerfüllung. Stefan hat es ja gesagt, es ist auch nicht so einfach, die zu finden. Aber dass das einfach eine Information ist, die man zukünftig mitliefern muss, damit die Gläubiger, die Investoren entscheiden können. Ist das so?
Also was bei der Restrukturierung sehr wichtig ist, ist natürlich die finanzielle Ausgestaltung des Unternehmens, der Businessplan und unter anderem natürlich auch dann der damit verbundene Unternehmenswert. Ja. Und jetzt, wenn wir ein Beispiel aus der Automobilindustrie nehmen, dann haben sich die großen OEMs zum Ziel gesetzt, zu dekarbonisieren und geben diesen Druck auch weiter in ihre Lieferketten. Jetzt, wenn wir uns die Supplier-Landschaft anschauen, dann bekommen die Ausschreibungen, wo ganz klar spezifiziert wird, welchen Emissionsabdruck diese Supplier zu leisten haben und was die Ziele sind. Ja. Wenn ich damit einen Supplier habe, der diese Ziele nicht mehr erfüllen kann, dann kann der an zukünftigen Ausschreibungen nicht mehr teilnehmen. Das heißt, sein Orderbuch geht runter, das heißt, seine finanzielle Situation geht runter und dementsprechend auch der Unternehmenswert. Ja. Und dann ist das natürlich ganz klar ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ja, das mag vielleicht in anderen Branchen anders sein. Da spielt es eine untergeordnete Rolle. Da ist wahrscheinlich irgendwie die Finanzierung und das Normal Business ein viel größerer Punkt. Aber es gibt schon Unternehmen, die dementsprechend unter großem Druck leiden, ja, und auch dementsprechend sich diese Themen auf die Finanzierung widerspiegeln. Und dann muss ich das natürlich in der Restrukturierung auch beachten.
Das, also was man daran ja sieht, auch jetzt an deinem Beispiel, gerade wenn ich sozusagen auf die OEMs gucke, aber auch in den anderen Industrien, ist ja, das sind ja sozusagen die Restrukturierung mit Ansage. Ich sehe heute schon, mein Kunde hat sich das auf die Fahnen geschrieben, Dekarbonisierung, meistens steht ja auch ein Zeitraum dran und ich muss mich ja heute als Zulieferer oder überhaupt jemand, der sozusagen irgendwo in der Supply Chain dann steckt, darauf schon einstellen.
Absolut.
Wird das sozusagen ist so. Ist da der nächste Restrukturierungsbedarf sozusagen zu sehen? Und wir werden dann auch einige sicherlich sehen, die das verschlafen, beziehungsweise vielleicht auch vom Geschäftsmodell gar nicht so schaffen können und dann, sag mal, auch in bedrohlichere Situationen Richtung Insolvenz und insolvenznahe Restrukturierung kommen, oder?
Ja, ich glaube, was du sehen wirst oder auch heute siehst, ist das, und du hast gerade über OEMs bzw. Zulieferer gesprochen, ist, damit Unternehmen vergabefähig bleiben, die Erfüllung bestimmter Kriterien beziehungsweise auch die Transparenz tatsächlich eine wichtige Bedingung ist, die sie erfüllen müssen im Rahmen der Prozesse. Und das triggert Veränderungen. Ja? Mir sagte ein Kind zuletzt, die haben da bisher immer sehr ad hoc dann reagiert und haben es irgendwie hingekriegt, aber sie merken, dass sozusagen der Druck steigt, sehr viel organisierter und systematischer auf solche Fragen zu antworten. Und das wird ein Veränderungstreiber sein. Ich würde nur gerne einen Aspekt noch bringen, der, glaube ich, in der Restrukturierung, wenn wir die Restrukturierung auch mal etwas ganzheitlich erfassen, auch in Richtung sozusagen Neuaufstellung oder Weiterentwicklung von Unternehmen, die Dimension sozusagen compliant zu sein mit Kriterien, wie beispielsweise für Vergabeprozesse, ist, glaube ich, eine wichtige Dimension. Die andere Dimension ist, wie schaffen es auch Unternehmen, sich vielleicht Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die dann Gegenstand von Neuausrichtung beziehungsweise dann auch tatsächlich strategischer Restrukturierung sein können. Mir sagt ein Klient, der viele Jahre Nachhaltigkeit gemacht hat als Familienunternehmen und Familienunternehmen ja häufig Nachhaltigkeit sozusagen in den Genen haben qua sozusagen Modell, sagte, jetzt haben wir das immer gemacht und haben es aber gar nicht so an die große Glocke gehängt. Wie schaffen wir jetzt eigentlich ESG und Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil zu machen? Also das, was wir immer schon gemacht haben und jetzt auch noch mehr machen können, produktseitig in der ganzen Kundenkommunikation, in der Mitarbeiterakquise sozusagen, in der Einstellung zu unserem Vorteil anzubringen. Und das wird nach unserer Überzeugung auch in Transformationen, Restrukturierung eine größere Rolle spielen. Und es ist eigentlich ein wichtiger Dialog, den wir mit unseren Klienten führen. Ich sage, was willst du? Willst du compliant sein? Oder willst du dir einen echten Wettbewerbsvorteil bringen? Und was kostet dich, das dahin zu kommen? Und da kommt dann wieder unter Umständen die Diskussion mit den Finanzierern. Inwieweit bringt dir das eigentlich eine extra Rendite oder inwieweit bringt dich das auf die sozusagen wettbewerbsfähige Rendite, um eben Stichwort Vergabefähigkeit überhaupt mitspielen zu können? Und ich glaube, das wird eine sehr interessante Diskussion noch in vielen Restrukturierungssituationen und Dialogen sein, die wir gemeinsam führen werden.
Timo, du hast jetzt noch ein Stichwort geliefert, das vielleicht zum Schluss. Wir haben ja vor zwei Folgen mit Nadine Kammerer gesprochen zur Frage Restrukturierung von Familienunternehmen. Und auch dort hatten wir das Thema ESG kurz angesprochen. Seht ihr es so, du hattest das eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, ist es, entspricht das eurer Erfahrung, dass Familienunternehmen viel eher diese ESG-Themen schon länger auch auf der Fahne haben, sozusagen, auf denen es vielleicht nicht so rausgekehrt haben und jetzt sozusagen einfach mal die Dinge aufschreiben müssen, um sie auch transparent zu machen? Sind die da auch weiter als vielleicht Nicht-Familienunternehmen?
Dass ich da jetzt eine Erhebung gemacht habe, ich würde schon sagen, dass viele Familienunternehmen schlicht und ergreifend, weil eben für viele Familienunternehmen das Thema Nachhaltigkeit im Sinne der Existenz des Unternehmens, im Sinne der sozusagen Generationenfähigkeit oder Mehrgenerationenfähigkeit, das sozusagen implementiert haben in ihrer sozusagen Unternehmens-DNA. Aber auch da, Nachhaltigkeit heißt ja nicht zwingend, das Unternehmen muss überleben, in Anführungsstrichen, und für die nächste Generation, sondern Nachhaltigkeit im Sinne auch die Fragen, die wir ja vorhin diskutiert haben, auch sozusagen ein besseres Unternehmen zu werden, auch was den gesamtgesellschaftlichen Kontext angeht.
Ganz abschließende Frage, obwohl ich eben ja schon fast zum Schluss war, aber es ist viel zu spannend. Wie ist euer Ausblick für die Zukunft? Was wird uns ESG in der näheren und weiteren Zukunft bringen?
Also ich glaube, wir müssen in der Restrukturierung einen Spagat schaffen. Einerseits müssen wir uns überlegen, dass das Thema nicht zu komplex wird und auch den Stellenwert bekommt, den es verdient. Für einige Unternehmen, habe ich ja schon gesagt, und auch der Timo, hat es einen erheblichen Stellenwert. Für andere Unternehmen vielleicht eher weniger. Ja, und da muss man genau diese Materialität, glaube ich, unter pragmatischen Gesichtspunkten lösen. Das andere ist, dass wenn es denn ein großes Kriterium ist, ja, dann wird die Restrukturierung natürlich auch dementsprechend komplexer, weil ich nicht nur finanzielle Aspekte abstelle, sondern eben auch ESG mit berücksichtigen muss. Und ich glaube, ein wahnsinnig spannendes Thema bei der Finanzierung und gerade auch in der Restrukturierung wird sein, ob ESG irgendwann mal in die Covenants verwoben wird und damit auch ein Event of Default auslösen kann bei Unternehmen. Das sind wir heute noch nicht, ja, aber es gibt schon einige Leute, die darüber diskutieren.
Super, das ist interessant. Werden wir genauer hinschauen müssen zukünftig in die Verträge, in die Finanzierungsverträge.
Ja, somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in denen wir uns mit der Abkürzung beschäftigt haben, die in aller Munde ist, ESG und die Bedeutung für Unternehmen und die Auswirkungen auf die künftige Restrukturierungspraxis. Vielen Dank, Timo und Stefan, für die spannenden Einblicke in dieses Thema.
Vielen Dank für die Gelegenheit, mit euch darüber zu diskutieren.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie die Sommerzeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law. Der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.